Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Ja, schönen guten Tag erstmal. Schön, dass Sie da sind zum nächsten Thema. Hochbegabung.
Da geht noch was.
Da geht noch was. Wir möchten gerne einen kleinen Ausschnitt heute zeigen von dem, was wir im Verein gemacht haben. Der Verein, das ist die Deutsche Gesellschaft für das hochbegabte Kind. Wir sind bundesweit tätig und haben ganz viel Erfahrung im Bereich Hochbegabung, Beratung von Eltern, Förderkreisen. Wir arbeiten mit Schulen und mit der Politik zusammen und machen da ganz viel Ehrenamtsarbeit. Das heißt, wir werden nicht bezahlt. Unsere Broschüre ist ganz neu aufgelegt, Alltag mit hochbegabten Kindern. Und daraus wollen wir Ihnen aus den drei Bereichen, die wir eingeteilt haben, in Persönlichkeitsentwicklung, Leben in der Familie und Umgang mit Institutionen etwas vorlesen. So zum Reinschnuppern, zum Erkennen vielleicht, kennen Sie da was von? Vielleicht haben Sie auch schon Berührungspunkte mit hochbegabten Kindern gehabt. Mein Name ist Jutta Kocke, ich bin im Bundesvorstand, ich komme aus dem Regionalverein Rhein-Ruhr, lebe in Wuppertal und leite dort Familientreffen und Gesprächskreise und bin als Beraterin dort tätig und im Bundesvorstand eben auch.
Und auch kurz zu mir. Ich bin ebenfalls im Bundesvorstand der Deutschen Gesellschaft für das hochbegabte Kind. Mein Name ist Martina Rosenbohm und ich bin Präsidentin des Bundesvereins. Ich komme aus Niedersachsen, ich habe mehrere Elterngruppen geleitet, in Oldenburg, aktuell in Bremen und ich wohne auch in der Gegend von Bremen. Meine Kollegin beginnt mit der Lesung.
Ich will es versuchen. Aus dem Themenkreis Persönlichkeitsentwicklung ein kleiner Artikel über beschenkte Kinder, beschenkte Eltern. Hochbegabt. Diese Diagnose trifft Eltern meistens wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Unser Kind soll hochbegabt sein? Es ist doch ganz normal. Wenn die Diagnose auch überraschend kommt, so ist es doch etwas, das die Eltern ihrem Kind mit in die Wiege gelegt haben. Und sie haben es von ihren Vorfahren. Vielleicht war der Opa ein besonders guter Handwerker oder eine Tante beherrschte mehrere Sprachen sehr gut. Ist das Kind hochbegabt, haben die Eltern nur die Möglichkeit, diese Tatsache anzunehmen. Umtauschen geht nicht, auch wenn es viel Aufregung und Arbeit bedeutet. Natürlich wird der Alltag nicht nach Schema F verlaufen. Er wird vom ersten Moment an anders sein als bei den Nachbarn. Anstrengender, turbulenter, spannender und auch interessanter. Wenn dann für Eltern und Kind der richtige Weg gefunden ist, wird es viele schöne Momente und Zeiten geben. Hochbegabung ist ein kleines, zartes Pflänzchen, das gehegt und gepflegt werden will und mit der entsprechenden Pflege zu einer kräftigen Pflanze heranwächst. Und wie es bei Pflanzen im Garten nun mal so ist, haben die Leute, die sie sehen, ihre eigene Meinung dazu. Der eine findet es gut, wenn die Hecke wächst, wie sie will. Der nächste mag sie lieber geometrisch zurechtgestutzt und der andere hilft ihr, durch Beschneiden zu einer gesunden und schönen Hecke heranzuwachsen. Genauso ist das mit hochbegabten Kindern. Sie brauchen Unterstützung und Förderung. Dabei sollte der Blick nicht immer auf das gerichtet sein, was sie nicht können, oder was nicht klappt. Viel wichtiger ist es, darauf zu schauen, was gut läuft und was sie gut können. Vieles ist für die Umwelt auch nicht sichtbar. Die Freude, wenn das Kind ein neues Thema für sich entdeckt und darin eintaucht, kann Eltern wieder einmal ins Museum oder Bibliotheken führen. Auch haben hochbegabte Kinder mit Problemen wie Legasthenie oder ADHS die Möglichkeit, ihr Verhalten besser zu reflektieren und können diese Fähigkeit in einer Therapie mit einsetzen. Für beide Seiten, Eltern und Kind, ist es eine spannende Welt, die sich mit der Hochbegabung auftut. Natürlich macht es erst einmal Angst, einen Weg zu gehen, der neu ist, den bisher vielleicht noch niemand in der Familie gegangen ist. Erzieher und Lehrkräfte können oft auch nicht weiterhelfen und die Umgebung hat sowieso ihre eigene Meinung dazu. Egal, wer was sagt, man sollte nicht immer das Schlimmste erwarten, sondern das Augenmerk auf die schönen Dinge und Momente lenken. Die geben Kraft, wenn es einmal nicht ganz so rund läuft. Dann kann man als Eltern auch sein Kind verteidigen und manchmal auch für das Kind kämpfen. Dabei brauchen weder die Eltern noch das Kind perfekt zu sein. Eltern dürfen Fehler machen. Und die Kinder müssen trotz ihrer Hochbegabung auch nicht die Vorzeigekinder sein, die sich die Umwelt ausmalt. Die Kinder dürfen albern und traurig sein, wie jedes andere Kind im gleichen Alter. Sie brauchen auch nicht die Überflieger in der Schule zu sein. Wichtig ist, dass die Kinder zu glücklichen Menschen heranwachsen, Spaß am Lernen haben und das Familienleben einigermaßen entspannt ist. Mehr von dem tun, was gut tut, was Kraft gibt. Das gilt sowohl für die Kinder als auch für die Eltern. Es ist alles viel leichter, wenn die innere Stimme Mut macht und sagt, du bist richtig, wie du bist. Du schaffst das. Dieser kleine Artikel ist von einer unserer Beraterinnen geschrieben worden und ich hoffe, Sie werden jetzt noch mehr erwarten von dem Thema. Persönlichkeitsentwicklung ist nämlich ein ganz weites Feld. Was können wir als Eltern tun? Was kann die Institution, Schule oder Kindergarten tun, um diesem Kind zu helfen, dieses kleine Potenzial, was es in sich trägt, zu entfalten und so richtig aufblühen zu lassen?
Ich möchte Ihnen als zweites einen kurzen Text lesen aus dem Abschnitt Leben in der Familie. Unsere Broschüre richtet sich hauptsächlich an Eltern. Und den Begriff Eltern haben wir mit Bedacht gewählt, weil Eltern die sind, die unseren Verein, die Deutsche Gesellschaft für das hochbegabte Kind, normalerweise ansprechen. Aber wir fassen Eltern auch etwas weiter und sagen, jeder, der dieses Kind mit dem Herzen begleitet, der dieses Kind nicht nur als Schüler, nicht nur als Patienten und nicht nur als Freund sieht, sondern wirklich sagt, hier ist jemand, um den ich mich kümmern möchte, um den es, dem es gut gehen soll, den sprechen wir an. Aus dem Abschnitt Leben in der Familie habe ich allerdings einen Text ausgewählt, der sich ganz speziell an Eltern richtet und dort anknüpft, wo auch meine Kollegin angeknüpft hat, als sie sagte, es ist Teil der Persönlichkeitsentwicklung zu sehen, dass jedes Kind Begabungen hat, die gefördert gehören. Ich habe einen Text ausgewählt unter der Überschrift Die Sache mit dem Apfel und dem Stamm. Ich will gar kein hochbegabtes Kind. Es soll einfach nur normal sein. Ich will vor allen Dingen nicht, dass es dasselbe durchmachen muss wie ich. Nicht selten fällt in der Beratung ein solcher Satz, wenn es um die mögliche Hochbegabung eines Kindes geht und signalisiert, dass möglicherweise nicht nur das Kind, sondern zumindest auch ein Elternteil hochbegabt sein könnte. Das muss nicht so sein, ist aber doch recht häufig. Während die Wissenschaft darüber streitet, ob und inwieweit Hochbegabung auch genetischen Ursprungs ist, zeigt die Beratungspraxis, dass es sehr oft familiäre Häufungen gibt. sichtbar vor allem in Familien mit mehreren hochbegabten Kindern. Natürlich stellt sich dann die Frage nach den Eltern und deren Herkunftsfamilien, gerade wenn Sätze wie der einleitende fallen. Wenn Eltern selbst hochbegabt sind, dann erweisen sie sich im günstigen Fall als verständnisvolle und erfahrene Begleiter ihrer hochbegabten Kinder. Oft haben sie aber mit ganz speziellen Schwierigkeiten zu kämpfen. Sie sehen sich angesichts der Hochbegabung ihres Kindes mit ihrer eigenen Lebensgeschichte konfrontiert. Nicht selten wurde diese durch die damals meist nicht erkannte Hochbegabung kompliziert. Leiden unter Andersartigkeit, Einsamkeit, gescheiterte Schulverläufe, Berufswahl weit unter dem möglichen Niveau etc. sind heute und waren auch in der Vergangenheit mögliche Schwierigkeiten Hochbegabter. Oft war dieses Erleben verbunden mit tiefen und prägenden Leiterfahrungen, wirksam bis ins Erwachsenenalter. Gerade Mütter weisen übrigens eine mögliche eigene Betroffenheit oft weit von sich. Eltern, die in dieser Weise geprägt wurden, fällt es häufig nicht leicht, von eigenen Erfahrungen abzusehen und ganz neue Wege im Umgang mit der Hochbegabung ihres Kindes zu finden. So kann es sein, dass Eltern ihre eigenen negativen Erfahrungen und Ängste auf die Situation ihres Kindes übertragen und es vor ähnlichen Erlebnissen bewahren wollen. Gerade dadurch aber können sie eventuell Komplikationen hervorrufen, indem sie zum Beispiel ihre Kinder im Vorschulalter bremsen, damit diese keinen Vorsprung bekommen, mit der Folge, dass sie sich langweilen. Dies haben viele Eltern selbst so erlebt. Oder die vorzeitige Einschulung oder das Überspringen einer Klasse trotz Empfehlung wird abgelehnt, weil sie selbst damals diese Möglichkeit nicht hatten bzw. keine guten Erfahrungen damit verbunden. Oder Eltern wollen unbedingt, dass ihr Kind in einem Verein oder einer Mannschaftssportart mitmacht, weil sie sich selbst immer als Einzelgänger erlebt haben, obwohl das Kind glücklich ist mit wenigen Einzelfreundschaften. Je klarer, bewusster und aufrichtiger Eltern auf ihre eigene Lebensgeschichte blicken und zwischen ihren eigenen, oft negativen Erfahrungen und dem Leben ihrer Kinder unterscheiden, desto konstruktiver und hilfreicher können sie ihr hochbegabtes Kind auf seinem ganz eigenen Weg offen und mutig unterstützen und begleiten. Oft finden Eltern bei Institutionen wie Mensa weitere Informationen zum Thema Hochbegabung im Erwachsenenalter. In vielen Städten bietet Mensa günstige IQ-Tests für Erwachsene sowie Treffen für hochbegabte Erwachsene an.
Mach du weiter. Das fehlt noch? Mhm. Habe ich auch den dritten?
Ja. Bevor ich den dritten Text noch lese, in dem es um Umgang mit Institutionen geht und hier ganz speziell um die Förderung in der Grundschule, möchte ich noch einmal sagen, dass diese Broschüre entstanden ist, nicht von Forschern geschrieben oder von Referenten geschrieben, sondern wirklich von Menschen, die seit Jahren, seit vielen Jahren, Eltern beraten, aber auch in Schulen und Institutionen Wissen weitergeben und für Fragen zur Verfügung stehen. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, was aus unserer Sicht die nützlichen Anknüpfungspunkte sind, wenn es um Förderung in der Grundschule geht, dann sprechen wir nicht so, wie zum Beispiel Lehrkräfte das Thema Förderung in der Grundschule erleben oder wenn Lehrkräfte dann hören, welche Methoden es gibt. Denn das hilft Eltern herzlich wenig zu wissen, wo es tolles Lehrmaterial gibt. Es geht tatsächlich darum, mit welchen Anknüpfungspunkten auch Gespräche mit Schulen gefunden werden können. Dazu ist es wichtig, dass Eltern zum Beispiel die wichtigen Stichworte kennen. Und deshalb gibt auch dieser kurze Text nur Hinweise, in welche Richtung Förderung in der Grundschule angedacht werden kann. Die Überschrift ist dieses Mal: Für jeden etwas dabei.
Was soll ich denn da? Die Eltern sind ratlos. Jeden Morgen müssen sie ihren 6-jährigen Sohn buchstäblich in die Schule tragen. Er hatte sich doch schon seit Jahren so auf die Schule gefreut. Und nun probt er schon nach 4 Wochen den absoluten Aufstand, weigert sich morgens aufzustehen und schützt Kopfschmerzen oder Übelkeit vor, um nicht in die Schule gehen zu müssen. Außerdem klagt er jeden Tag über Langeweile, weil er in der Schule ja gar nichts lernen dürfe, sondern nur wiederholen müsse, was er eh schon könne. Dieses Verhalten schildern die Eltern in einem von ihnen erbetenen Gespräch dem Klassenteam und bitten darum, dem Jungen zu helfen. Eine befreundete Sozialpädagogin hatte vorgeschlagen, den Kleinen mit anderem Lernstoff zu versorgen oder ihn gar springen zu lassen. Die Lehrer verweigern dies jedoch mit der Begründung, solche Möglichkeiten habe man leider nicht. Tatsächlich gibt es jedoch diverse Enrichment- und Akzelerationsmöglichkeiten, die Schulen recht problemlos einsetzen könnten, ohne dabei einen höheren Personalaufwand zu haben, der relativ häufig als Argument gegen eine entsprechende Förderung ins Feld geführt wird. Besonders in der Grundschule ist es relativ einfach, eine große Bandbreite an Förderung zur Verfügung zu stellen oder durchzuführen. Unter Akzeleration ist zum Beispiel die Möglichkeit der bedürfnisorientierten Einschulung gegeben. Das heißt, Schuleinstieg vorzeitig, vor Erreichen des üblichen Einschulungsalters oder quer in den bereits laufenden Schuljahresbetrieb. Ist das Kind bereits in der Schule, kann es am sogenannten Drehtürmodell teilnehmen. Im Zuge dessen geht das Kind in einem Fach in eine höhere Klasse und nimmt dort am Fachunterricht teil. Den versäumten Stoff in der eigenen Klasse muss es selbstständig nachholen. So ist es nicht nötig, den Stundenplan mehrerer Klassen zu synchronisieren, was besonders in kleinen Schulen schwierig ist. Das Drehtürmodell kann flexibel gehandhabt und in einem oder mehreren Fächern genutzt werden. Unter Umständen kann es zu einem Verbleib in der höheren Klasse führen und so quasi einen schonenden Klassensprung einleiten. Eine Kombination aus Akzeleration und Enrichment ist das Darreichen schweren und komplexeren Stoffes aus höheren Klassenstufen, dessen erfolgreiche Bearbeitung zu einer früheren Versetzung in die weiterführende Schule führen kann. Durch Anreicherung des normalen Schulstoffs kann dem zu fördernden Schüler schwererer bzw. denkintensiverer Stoff zur Verfügung gestellt werden, wie zum Beispiel Knobelaufgaben oder das Erarbeiten vertiefender Aspekte. Es ist auch denkbar, ihn selbstständig einen Inhalt als Präsentation, Plakat oder ähnliches aufbereiten oder ihn an einer Forder-, Förder- oder Neigungskursmöglichkeit teilnehmen zu lassen. Auch die Beteiligung an einem zentral organisierten Wettbewerb kann sehr motivierend sein. Es gibt zudem eine große Menge Zusatzangebote im Handel, sodass die Lehrkräfte im normalen Unterricht problemlos und ohne großen persönlichen Zeitaufwand hochbegabte Kinder fördern und fordern können. Zu diesem Abschnitt verweisen wir zum Beispiel auf das Buch von Matthias Weiß, »Hilfe, ich bin hochbegabt«. Das Buch hat den Untertitel »Mit schlauen Füchsen unterwegs«. Dieses Buch ist entstanden in Zusammenarbeit mit Kindern der Buchwerkstatt Dortmund. Das ist ein Buch, in dem hochbegabte Kinder berichten, wie es ist, hochbegabt zu sein. Wie es ist, Antworten zu wissen, während die Lehrerin noch die Frage stellt. Und wie es sich anfühlt, anders zu sein oder höhere Ansprüche an sich selbst zu haben. Anders als diese Broschüre, die jetzt speziell von unserem Verein herausgegeben wurde, sind andere Bücher in Zusammenarbeit mit uns entstanden. Dazu gehört das Buch »Hilfe, ich bin hochbegabt« und das Buch »Mit intelligenten Kindern intelligent umgehen«. Das ist dann eben nicht nur eine so dünne Broschüre, sondern ein richtig dickes Buch, in dem Eltern Hinweise auf viele Möglichkeiten bekommen, wie man mit hochbegabten Kindern umgehen kann. Angereichert durch ganz herrliche Cartoons. Die anderen Bücher sind ebenfalls im Info3 Verlag erschienen, sodass Sie, wenn Sie den Info3 Verlag besuchen, alle diese Bücher finden. Speziell diese Broschüre können Sie auch am Büchertisch finden, der hier gleich um die Ecke ist. Das heißt, die Messebuchhandlung wird dieses Buch gleich vorrätig haben. Die anderen Bücher finden Sie unter anderem auch auf der Internetseite der Deutschen Gesellschaft für das hochbegabte Kind. Und wenn Sie dieses Thema weiter interessiert und Sie sich vielleicht informieren wollen, was unser Verein sonst anbietet, so habe ich auch einige Exemplare einer etwas dickeren Infomappe dabei, die ich weitergebe, solange ich noch welche habe. Insofern, wenn Sie noch Fragen haben, dann fragen Sie gerne jetzt, denn wir haben noch 10 Minuten.
Gibt es jemanden mit einer speziellen Frage? Nein? Keine besonderen Fragen? Über den Verein, über unsere Arbeit, die Broschüre, den Info3-Verlag. Gar nichts. Ja, dann danke. Dann danken wir fürs Zuhören, für die Geduld, für das Interesse. Und vielleicht wird Ihnen ja doch irgendwann einmal das Thema Hochbegabung noch ein bisschen näher kommen, als es jetzt schon ist. Wir sind für Sie da. Danke sehr.
Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass Sie zu der Lesung gekommen sind. Ein sehr interessantes Thema, Abitur im Sozialismus. Ich bin vom Verlag Edition Digital, aber ich übergebe sofort das Wort an den Autor, an Herrn Dr. Werner Müller. Also viel Freude bei der Lesung. Ja.
Jetzt geht's, alles klar. Ja, liebe Zuhörer, darf ich wohl sagen, herzlich willkommen zu einer kurzen Lesung aus meinem Buch Abitur im Sozialismus, Schülernotizen 1963 bis 1967. Zuvor noch ein Dankeschön an den Veranstalter, der mir hier Gelegenheit gibt, auch außerhalb des medialen Mainstreams etwas zur Geschichtsaufarbeitung der Deutschen nach 1945 zu sagen. Schließlich schreibt ja ein Autor nicht nur für sich selbst, sondern möchte seine Gedanken, Ideen und Erfahrungen auch anderen mitteilen. Und was ist dazu besser geeignet als eine Lesung, wo unmittelbare Kontakte entstehen können. Nun, in meinem Tagebuch, das ich mal als junger Mann von 1964 bis Mitte 1967 führte, notierte ich am 4. Februar 1964 als 15-Jähriger meine Gedanken zu den gerade stattfindenden Olympischen Winterspielen in Innsbruck. Damals noch mit gemeinsamer deutscher Mannschaft. Die Älteren werden sich daran erinnern. Da steht Folgendes. Als Hymne der gesamtdeutschen Mannschaft wurde aus Beethovens 9. Sinfonie Freude schöner Götterfunken gespielt. Wie heißt es doch darin? Alle Menschen werden Brüder. Angesichts dieser Musik empfand ich die Teilung, die Zerstückelung Deutschlands besonders deutlich. Wären wir doch endlich wieder ein einiges, friedliches Land. Das war vor reichlich 53 Jahren, vor einem reichlichen halben Jahrhundert. Rund 25 Jahre nach diesem Eintrag fiel die Berliner Mauer. Und dieses Ereignis ist nun schon wieder über 27 Jahre her. Ein denkwürdiges und ein freudiges Ereignis, wieder in einem ungeteilten Deutschland leben zu dürfen, in einer wieder vereinten Nation. Seitdem ist viel zum Thema Vereinigung geschrieben worden, zu den Ereignissen zuvor und danach. Warum habe ich dann noch dieses Buch gemacht? Die Antwort ist nicht so einfach. Beginnen wir mit einem Familientreffen und steigen jetzt mal in den Text des Buches ein. Nun sagt mir doch endlich mal, was das ist, die DDR. Das war die Frage meiner Enkelin in einer sonntäglichen Kaffeerunde. Die Familie hatte sich wieder einmal in Pirna in der Sächsischen Schweiz zusammengefunden. Das Thema der Gesprächsrunde wechselte, wie so üblich, bei den Kindern beginnend in diese und jene Richtung und war dann wieder einmal in der Zeit vor 25, 30 oder 40 Jahren angelangt in der DDR. Und da wollte sie es wissen, unsere Enkelin, damals noch Grundschulkind in Baden-Württemberg. Da wollte sie diese.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.